hinführen zur Predigt, aus Gottes Wort lesen, und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 21. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 21. Es ist der Moment am Ostermorgen, als Maria Magdalena vor dem leeren Grab Jesu weint. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendete sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Soweit Gottes Wort.
Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ein Theologieprofessor saß im Zug mit einer vornehmen Dame und kam mit ihr ins Gespräch. Als sich die Unterhaltung in Richtung Religion und Glaube bewegte, blockte die Dame ab: Entschuldigen Sie, ich denke da wohl anders als Sie. Ich bin nämlich ungläubig. Der Professor erwiderte, er wolle das respektieren, doch würde es ihn interessieren, wie sie denn ungläubig geworden wäre. Er sagte, als gebildete Frau haben Sie doch sicher einmal ein Buch über den christlichen Glauben gelesen. Er nannte ihr zwei Bücher. Nein, ich erinnere mich nicht. Aber, fuhr er fort, Sie haben doch sicher in der Bibel einmal gelesen. Nein, was denken Sie, Herr Professor, wie sollte ich mich mit so einem alten Buch beschäftigen? Nun, verehrte Frau, sagte er ruhig, mit freundlicher Stimme, dann entschuldigen Sie ein freies, offenes Wort. Dann müssten Sie nicht sagen, ich bin ungläubig, sondern ich bin unwissend. Viele Menschen, die sich als ungläubig bezeichnen, sind in Wirklichkeit unwissend. Aus Unwissenheit glauben sie die verrücktesten Dinge. Chesterton hat einmal gesagt: Seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie etwa nicht an nichts mehr, sondern sie glauben alles. Das Thema heute lautet: Ist Christus tatsächlich auferstanden? Christus ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe länger mit der Frage gerungen, ob ich heute einfach weiterfahre mit dem Buch Richter oder etwas über die Auferstehung unseres Herrn Jesus sagen soll. Eigentlich habt ihr alle, ich auch, zum Thema Ostern, Auferstehung Christi, über die Jahre bestimmt schon alles einmal gehört. Doch wir Menschen vergessen auch leider immer wieder schnell. Wir brauchen Wiederholungen. Deshalb habe ich mich entschieden, einige Aspekte in Bezug auf die Auferstehung Jesu mit euch anzuschauen. Christus voskres. Das war ukrainisch und Oksana hat geantwortet: Christus ist auferstanden. Wahrhaftig ist er auferstanden. Wer von euch glaubt, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist von den Toten? Ist unser Glaube nun naiv, blind? Haben wir damit nicht unseren gesunden Menschenverstand an der Garderobe abgegeben? Lesen wir zusammen 1. Korinther 15, 17 bis 20. Wer mitlesen möchte, 1. Korinther 15, 17 bis 20. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. John MacArthur schrieb: Ein Christ hat keinen Retter außer Christus, keinen Erlöser außer Christus, keinen Herrn außer Christus. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn er nicht lebendig ist, ist unser Christenleben leblos. Deshalb steht und fällt unser Glaube mit der Wahrheit der Auferstehung Christi. Würde sie widerlegt, so wäre das Christentum am Ende, finito. Im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder Thesen und Einwände gegen die Auferstehung Jesu Christi. Welche Beweise, Indizien und Fakten sprechen dagegen? Ich möchte nun mit euch die wichtigsten kurz anschauen. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Erstens, der gestohlene Leichnam. Zweitens, das falsche Grab. Drittens, Scheintod. Und viertens, Halluzinationen. Zur Behauptung vom gestohlenen Leichnam lesen wir zusammen Matthäus 28, 11 bis 15, wo wir die erste Erklärung für das leere Grab finden. Matthäus 28, 11 bis 15. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten Und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt seinen Jüngern, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Durch diesen Bericht erfahren wir, dass die Soldaten, die das Grab bewacht hatten, zu den obersten Priestern gingen und dort berichteten, dass der Leichnam Jesu verschwunden war. Die religiösen Anführer des jüdischen Volkes gaben daraufhin den Soldaten Geld, damit sie behaupten sollten, dass die Jünger Jesu in der Nacht gekommen wären und den Leichnam gestohlen hätten, während sie schliefen. Matthäus macht sich gar nicht erst die Mühe, diese Geschichte zu widerlegen. Sie war so offensichtlich gelogen. Welcher Richter würde auf Kurt hören, wenn er behaupten würde, dass ich in der Nacht, während er schlief, in sein Haus eingedrungen wäre und einen Laptop gestohlen hätte? Wer weiß denn schon, was passiert, wenn er schläft? Mit dieser Aussage würde Kurt vor Gericht nur ausgelacht werden. Aus den Evangelien erfahren wir, dass der Herr Jesus nach seiner Auferstehung, wir haben es vorher auch durch Stephan gehört, zuerst Maria Magdalena und anderen Frauen erschienen ist. Nach jüdischem Recht waren Frauen als Zeugen wertlos. Wenn die Berichte von der Auferstehung erfunden wären, hätte man sicher niemals Frauen als erste Zeuginnen erwähnt. Weiter waren die Jünger nach der Kreuzigung und dem Tod ihres Herrn völlig entmutigt, eingeschüchtert, ängstlich. Und dieselben Jünger trugen kurz später, nachdem sie dem auferstandenen Christus begegnet waren, das Evangelium in die ganze Welt hinaus. Petrus, der den Herrn aus Furcht dreimal verleugnet hatte, hielt circa 50 Tage später seine aufrüttelnde Predigt in Jerusalem vor Tausenden von Menschen. Jeder einzelne der Jünger wurde später für seine Überzeugung gefoltert und bis auf den Apostel Johannes starben alle wegen ihres Glaubens den Märtyrertod. Menschen sind bereit, für das, was sie für wahr halten, zu sterben, auch wenn es vielleicht in Wirklichkeit falsch ist. Aber sie sterben sicher nicht freiwillig für etwas, von dem sie wissen, dass es eine Lüge ist. Nur die leibliche Auferstehung Jesu kann so eine radikale Veränderung hervorgerufen haben. Wir kommen zum zweiten Punkt, das falsche Grab. Diese Theorie besagt, dass die Frauen zum falschen Grab gegangen wären, ebenso Johannes und Petrus. In diesem Fall wäre es natürlich ein leichtes gewesen, wenn die hohen Priester oder die römische Obrigkeit zum richtigen Grab gegangen wären. Dann hätten sie der Öffentlichkeit sofort den Leichnam Jesu präsentieren können. Aber das taten sie nicht. Ein klares Zeugnis dafür, dass sie den Leichnam nicht besaßen. Und glaubt jemand hier von uns, dass der Engel auch zum falschen Grab gegangen ist? Spätestens Josef von Arimathea hätte alles klären können, denn er war ja der Eigentümer dieses Grabes. Außerdem darf man nicht vergessen, dass sich diese private Grabstätte nicht auf einem öffentlichen Friedhof befand. Es war kein anderes Grab in der Nähe. Demnach war ein Irrtum und der auch noch vermeintlich mehrfach ausgeschlossen. Drittens die Scheintod-Hypothese. Diese Hypothese besagt, dass der Herr Jesus lediglich ohnmächtig wurde. Später in der Kühle des Grabes erwachte er wieder, befreite sich selbst und erschien seinen Jüngern. Was ist davon zu halten? Jesus wurde mit einem als Flagrum bekannten Instrument brutal ausgepeitscht, das dem Opfer normalerweise das Fleisch in Fetzen vom Leibe riss. Manche Gefangene verpassten ihre eigene Hinrichtung, weil sie schon die Geißelung nicht überlebten. Auf dem Weg nach Golgatha brach Christus unter dem Gewicht des Kreuzes zusammen, das er tragen musste. Deshalb wurde Simon von Kyrene gezwungen, das für ihn zu übernehmen. Markus schrieb in seinem Evangelium die Bemerkung: Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha. Josh McDowell bemerkte dazu, dass dies darauf hinweisen könnte, dass der Herr noch nicht einmal mehr fähig war, aus eigener Kraft zu laufen. Und danach folgte die grausame Hinrichtung. Bei der Kreuzigung wurden Nägel durch die Handwurzel oder zwischen Elle und Speiche hindurchgetrieben. Schon allein die Verletzungen hochempfindlicher Nerven verursachte bei der kleinsten Bewegung unerträgliche Schmerzen. Den Gekreuzigten quälten weiter furchtbarer Durst und hohes Fieber. Im Zusammenhang mit den schweren Verletzungen kam es häufig zu Schockzuständen und einem Kreislaufzusammenbruch. Die Hängelage führte zu Atemnot. Der Gepeinigte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich unter unsäglichen Qualen aufrichtete. Nach Stunden solcher Behandlung wurde Jesus vom Kreuz genommen. Doch erst nachdem ein römischer Soldat, der ganz sicher wusste, wann ein Mensch tot war, dem Gouverneur bestätigte, dass Jesus wirklich tot war. Die Vorstellung, ein Mensch könnte solch eine Tortur überleben, übrigens eingewickelt in Leinentücher mit 100 Pfund schweren Gewürzen, das können wir bei Johannes nachlesen, er würde sich selbst daraus befreien, den circa 2 Tonnen schweren Felsblock vor dem Grab unbemerkt für die Wache beiseite zu schieben und kurz später in Judäa und Galiläa als strahlender Sieger über den Tod erscheinen, ist mehr als absurd. Viertens, Halluzinationen. Halluzinationen treten in der Regel bei Personen auf mit äußerst lebhaftem Vorstellungsvermögen und eher labiler Persönlichkeitsstruktur. Sie sind höchst subjektiv und individuell. Aus dem Grund haben niemals zwei Menschen die gleichen Halluzinationen. Der Herr erschien jedoch den unterschiedlichsten Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Die Bibel berichtet uns von vielen einzeln aufgeführten Erscheinungen vor der Himmelfahrt Jesu. A. Vor Maria Magdalena, Markus 16, vor den zwei Frauen, Matthäus 28, vor Petrus in Jerusalem, Lukas 24, vor den beiden Jüngern auf der Straße nach Emmaus, Lukas 24, vor allen Jüngern außer Thomas, Johannes 20, vor allen Jüngern einschließlich Thomas, auch Johannes 20, vor den sieben Jüngern beim Fischen auf dem See Genezareth, Johannes 21, vor über 500 Gläubigen, 1. Korinther 15, vor Jakobus, 1. Korinther 15, und vor den Jüngern auf dem Ölberg, Apostelgeschichte 1. Weitere klare Indizien sind zum Beispiel die Existenz der weltweiten christlichen Kirche, deren Grundlage die Auferstehung Jesu aus den Toten ist, und der Sonntagsgottesdienst. Es musste schon etwas absolut Außergewöhnliches passiert sein, dass der Tag des Gottesdienstes vom jüdischen Schabbat auf den Sonntag, den Auferstehungstag, verlegt wurde, Apostelgeschichte 20,7. Diese Umstellung war mehr als denkwürdig. Es gewinnt sogar noch mehr an Bedeutung, wenn man sich klar macht, dass die ersten Christen Juden waren. Was, wenn nicht die Auferstehung Jesu, konnte solch eine tiefgreifende Veränderung bewirken? Schließlich möchte ich noch das zum Teil radikal veränderte Leben von Millionen von Menschen im Laufe der Jahrhunderte erwähnen. Die Begegnung mit Christus hat sie verändert und prägt sie. Auch ich kann das dankbar bekennen. Und das war und ist nur möglich, wenn er lebt und wirklich auferstanden ist. Dr. Paul Meyer, Professor für Geschichte, bemerkte, dass es nicht die Spur eines Beweises in den literarischen Quellen, Inschriften oder in der Archäologie dagegen geben würde. Josh McDowell berichtet von einer Diskussion mit einem muslimischen Studenten, der über die Auferstehung Jesu mit ihm diskutierte. Und dieser Muslim sagte scherzhaft: Ihr armen Christen, ihr wisst nicht, wohin ihr geht. Wir gehen zum Grab unseres Meisters, Mohammed, und wir haben seinen Leichnam. Ihr geht zum Grab eures Meisters und es ist... Ich bemerkte seine Verwirrung und sagte: Sprechen Sie nur weiter, sagen Sie es, es ist leer. Oh, wie gerne hätte ich seinen Gesichtsausdruck auf einer Sofortbildkamera festgehalten. Zum ersten Mal wurde diesem Studenten die Bedeutung der Tatsache bewusst, dass das Grab leer war. Der brillante Jurist Sir Lionel Lacoux analysierte schonungslos die historischen Fakten um die Auferstehung Jesu und kam am Ende zu folgender Aussage: Ich sage ganz klar, dass die Beweise für die Auferstehung Jesu Christi so überwältigend sind, dass sie absolut keinen Raum für Zweifel lassen. Wer ernsthaft nach der Wahrheit sucht, der kann völlig gewiss sein, dass der christliche Glaube nicht auf Märchen und Legenden aufgebaut ist, sondern auf der historischen Tatsache, dass das Grab leer war und Jesus auferstanden ist. Was bedeutet das nun für uns? In 1. Korinther 6,14 lesen wir: Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Und in 2. Korinther 4,14 lesen wir: Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Welch eine Hoffnung, was für ein Versprechen! Sollte das uns nicht jeden Tag zum Danken bringen und mit Freude erfüllen? Vor einiger Zeit hatten wir festgestellt, dass der Herr uns nach unserer Bekehrung nicht direkt zu sich in die Herrlichkeit nimmt, weil es für uns hier auf dieser Erde noch eine Aufgabe gibt, nämlich seine Botschafter zu sein und zu seiner Ehre zu leben. Bist du, bin ich bei der Arbeit? Spurgeon sagte einmal: Bei manchen Gläubigen fragt man sich, warum sie sich noch auf Erden befinden. Worin besteht der Nutzen dessen, dass sie noch hier sind? Ich kann es nicht herausfinden. Wenn sie tatsächlich Gottes Kinder sind, stellt sich die Frage: Wofür sind sie noch da? Sie stehen morgens auf, um zu frühstücken, und wenn die Zeit gekommen ist, nehmen sie ihr Mittagessen ein. Später essen sie dann zu Abend, gehen zu Bett und schlafen, bis zur angemessenen Zeit am nächsten Morgen wieder das Aufstehen ansteht und das Gleiche wie am Vortag getan wird. Sieht ein Leben für Jesus so aus? Ist dies überhaupt ein Leben? Viel kommt dabei jedenfalls nicht heraus. Kann dies ein Leben aus Gott sein, das Menschen führen sollen? O ihr Christen, ihr solltet eurem Herrn zeigen, dass er euch zu Recht noch hier hat warten lassen. Wie könnt ihr dies unter Beweis stellen, wenn nicht dadurch, dass ihr ihm mit allen euren Kräften dient? Soweit Spurgeon. Und wie heißt es doch in 2. Korinther 5,15? Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn wir eingeschlafen oder nachlässig geworden sind, sich die Weltlichkeit in unsere Seele eingefressen hat, so lasst uns aufwachen. Dann wollen wir ihm unsere geistliche Trägheit bekennen und neu beginnen oder überhaupt erst anfangen, für ihn aus seiner Kraft zu leben. Er hat doch alles für uns gegeben. Christus gemäß zu leben, sollte für uns alle das Wichtigste sein. Vielleicht aber gehörst du noch gar nicht zu Christus oder folgst ihm nicht nach. Vielleicht trägst du die wirklich wichtigen Lebensfragen schon lange mit dir herum. Schiebe sie nicht weiter auf die lange Bank. Das Leben ist zu zerbrechlich. Wenn du heute Abend ohne Christus stirbst, bist du für eine Ewigkeit in der Verdammnis verloren. Elkhorn schrieb dazu: Wer ohne Jesus stirbt, wird eine entsetzliche Tragödie erleben. Wie kann man so etwas behaupten? Lesen wir doch noch kurz zusammen, was das Wort Gottes sagt. In Johannes 3, 16 bis 18 und 36. Lesen wir doch noch zusammen, bitte. Johannes 3, erst 16 bis 18. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und Vers 36, auch Johannes 3, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Kehre um, wende dich an den Herrn Jesus Christus, bekenne ihm deine Sünden, vertraue dich ihm an und fange an, mit ihm zu leben. Zögere nicht länger. Ja, es kostet etwas, dem Herrn Jesus nachzufolgen, aber es ist das einzig Sinnvolle, was du tun kannst. Er wird dir vielleicht kein einfaches Leben geben, aber sicher ein erfülltes mit ewigem Wert. Heute würde man neudeutsch sagen, ein spannendes Leben. Amen. Beten wir noch zusammen. Herr Jesus, danke, dass es keine schöne Geschichte ist, kein Märchen, dass du wirklich auferstanden bist und lebst. Und ich kann immer nur staunen, dass du Menschen wie mich herausgerufen und gerettet hast. Danke für deine Gnade. Ja, Herr, wir sind noch hier, um dir zu dienen. Gib uns immer wieder die Freude und die Kraft, dein wunderbares Evangelium weiterzusagen und weiterzugeben. Amen.